Wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Weisheit oder, wenn man es in der Meditation praktiziert, heißt es Einheit. Weil unter Weisheit können wir uns eben vielleicht was vorstellen. Und es geht eigentlich bei der Weisheit darum, dass wir im Laufe unserer Meditationspraxis immer ein tieferes Verstehen von den Naturzusammenhängen gewinnen. Und dass wir im Laufe eines Tages beispielsweise immer ein tieferes Verständnis nicht nur für die Naturkräfte, sondern auch für unsere Mitmenschen erlangen. Und das ist eben meistens zunächst einmal nur mit gewissen Schwierigkeiten möglich, weil Weisheit und Reinheit ja auch den Begriff der Läuterung mit beinhalten. Das heißt, dass viele Dinge, die am Tag passieren, ja oftmals mit unserem Inneren nicht so konform laufen, also dass wir mit vielen nicht einverstanden sind. Und normalerweise versuchen wir uns ja gegen das, was eben falsch läuft oder was eben nicht mit unserem Einverständnis ist, versuchen wir uns zu wehren. Das ist dann so der normale, die normale Art und Weise, auf diese Dinge zu begegnen. Und das ist auch in unserem westlichen Verständnis der natürliche Weg. Also wenn Probleme da sind, versucht man sie zu lösen. Man versucht sich einfach mit irgendwelchen Ideologien oder Programmen oder Vorstellungen einen Weg zur Lösung des Problems zu bahnen. Und das ist der äußere Weg. Jetzt haben wir aber ein Problem, wenn jetzt lang anhaltende Dissonanzen zwischen Menschen bestehen, dass man da innerlich Aggressionen entwickelt. Und die führen unweigerlich dann zu auch gesundheitlichen Problemen. Und da muss man eben sehr groß aufpassen oder sehr Acht geben, dass das sich nicht im Seelischen die Widerstände festsetzen. Deswegen schlage ich vor, oder beziehungsweise wird in der Esoterik immer so ein dualistischer Weg vorgeschlagen. Einerseits, dass man bei auftretenden Schwierigkeiten oder Problemen, dass man tatkräftig anpackt und versucht, es nach Möglichkeit zu regeln, was zu regeln ist, aber innerlich nicht sich verwickelt mit dem Problem bzw. mit der Person. Das heißt, dass innerlich man immer mit dem Strom schwimmt, äußerlich gegen den Strom. Also, das bedeutet praktisch, dass ich innerlich immer in Einklang mit dem bin, was ist. Und dass ich mich darin übe, immer eine Art Einverständnis mit dem Gegenwärtigen zu haben. Aber ich kann äußerlich, kann ich trotzdem ein bestimmtes Ziel oder eine bestimmte Willenskundgebung zeigen. Also das heißt, es muss nicht unbedingt mit dem übereinstimmen, was ich äußerlich dann praktiziere. Wenn etwas Ungerechtes ist und ich sage dem einfach, ja, ich muss mit dem einverstanden sein, dass da jemand übervorteilt wird oder ungerecht behandelt wird, das ist eigentlich nur eine bequeme Art und Weise, auf die Dinge zu reagieren. Innerlich muss man mit dem einverstanden sein, dass demjenigen das passiert, weil der hat es in irgendeiner Weise verursacht oder wird in einer anderen Handlung blockiert durch das, was er jetzt erlebt. Das heißt, ich muss mich innerlich gegen das nicht auflehnen, dass das ist jetzt passiert, sondern lediglich, wenn ich mich jetzt dazu berufen fühle, beziehungsweise wenn jetzt mein Eingreifen erforderlich ist, dass ich dann handle. Aber ich muss deswegen nicht wütend auf die Personen sein oder auf die Beteiligten, die da jetzt gerade zugange sind. Das muss man eben unterscheiden. Das sind alles Kräfte, die hier wirken. Und was wir meinen, was von Personen ausgeht, ist eigentlich nur so eine Art Station. Jede Person ist ein Transformator von Kräften. Und dass wir jetzt der Person Schuld oder Verantwortung zuordnen, das hat was mit unserem Denken zu tun. Im Grunde genommen ist jede Person ein Kraftträger von irgendwelchen Kräften und die werden verursacht von etwas viel Höherem als von der Person selbst. Die Person ist praktisch nur das Ausführungsorgan von dem, was passiert. Und deswegen hat es auch gar keinen Sinn, wenn ich einer Person böse bin. Das macht gar keinen Sinn, weil die Person ist ja in dem Sinne unschuldig. Sie ist verantwortlich für ihr Handeln, aber wenn ich jetzt das an der Person festmache, was sie tut, dann verstrecke ich mich. Man muss sich nur das überlegen, wie komme ich dazu, dass ich immer weiter in Situationen oder in persönliche Beziehungen verstrickt bin. Das hat damit was zu tun, dass ich mich persönlich getroffen, gekränkt oder sonst in irgendeiner Weise berührt fühle oder den anderen über den anderen ärgerlich bin, den verachte oder sonst irgendwelche negativen Gefühle der Person gegenüber entwickle. Und das bedeutet eben, dass mein Astralkörper immer mehr in Unordnung gerät und eben immer weniger rein ist. Und der richtige Weg ist, dass ich das, was ich von anderen erfahre, als ganz neutrale Kraftausströmung ansehe, das kläre, soweit es möglich ist mit einer Person, und wenn es eben nicht möglich ist, das als einen Lernprozess betrachte, beziehungsweise einen Reinigungsprozess. Das ist eben der große Unterschied zu dem bisherigen Vorgehen, dass ich also mich nicht gegen die Reinigung, das heißt gegen die Ungerechtigkeit oder gegen diese Dinge, die mir nicht passen, die eben im Augenblick krumm sind, die vielleicht nicht logisch sind, dass ich mich dann nicht mehr wehre gegen das innerlich. Äußerlich, soweit es meinen Möglichkeiten entspricht, mache ich was, aber wenn etwas passiert, was ich nicht ändern kann, dann geschieht, es gibt so einen Spruch, der sagt, dann geschieht das, was besser ist. Grundsätzlich. Ja, also dass innerlich keine Aversion gegen Personen oder gegen Schicksal, gegen irgendwelche Dinge aufgebaut wird. Daran müssen wir eben sehr, sehr intensiv arbeiten. Das ist ganz wichtig. Weil solange eben Missverhältnisse zu Personen auch in der Vergangenheit besteht, ist der Geist nicht frei und auch nicht denkfrei vor allem. Das ist eigentlich das Problem auch von den ununterbrochenen Gedanken, dass die nur eine Äußerungsform von disharmonischen Energieverläufen im Körper sind. Wenn Vergangenheit oder Beziehungen zu früheren Begegnungen nicht geklärt sind, dann kann man nicht erwarten, dass man ruhig sitzen kann. Das ist gar nicht möglich. Das muss alles nach und nach, muss das aufgearbeitet werden und geklärt werden. Und dadurch kommt eben auch diese Reinheit zustande. Und es ist ganz wichtig, dass ich nicht gegen das zu wehren, was nicht zu ändern ist, sowieso nicht. Dass man innerlich mit dem in Einklang ist und sagt, okay, das ist jetzt eine Äußerung von Gott und das muss ich jetzt für mich als Reinigungsprozess annehmen, weil dadurch kommt in mir etwas zum Vorschein, was sonst nicht zum Vorschein kommen würde, sonst verdeckt wäre. Also diese innere Reinigung annehmen bedeutet, man sagt eben auch Selbstsucht überwinden. Selbstsucht hat nichts anderes zum Inhalt, dass ich jedes Mal darauf bestehe, dass ich Recht habe oder dass eine bestimmte Angelegenheit so oder so ist und ich mit aller Gewalt versuche, meine Meinung oder meine Vorstellung in der momentanen Situation durchzubringen. Das nennt man Selbstsucht. Und das ist eigentlich eines der größten Hindernisse überhaupt, um in die Meditation der Tiefe zu bekommen. Weil man ist dann ständig am Opponieren gegen Dinge. Es mag noch so logisch sein, was äußerlich Unrecht ist, nach unserer Vorstellung. Aber wenn ich nicht bereit bin, auch das demütig anzunehmen, was um mich herum passiert, habe ich einfach ein permanentes Problem. Ich werde nie zufrieden sein. Niemals. Ja, das ist eigentlich der wesentliche Bestandteil und je mehr ich mich gegen das auflehne, was schicksalsmäßig mir angeboten wird, umso stärker, und das ist eben dann auch das gesundheitliche Problem, gibt es dann auch Reibung im Nervensystem. Also wenn das vegetative Nervensystem und das zerebrospinale Nervensystem da in Konflikt miteinander sind, dann muss man einfach mit nervlichen Problemen mit der Zeit rechnen. Da gibt es Reibungen, die dann dazu führen, dass Schlaflosigkeit oder auch Haut, Allergie-Sachen und so weiter, dass die dann überhand nehmen. Das vegetative Nervensystem, das ist so ein automatisches, autonomes Nervensystem, das haben wir uns eonenlang haben wir uns das als Menschen aufgebaut und das hat jetzt dazu geführt, dass eigentlich normalerweise, wenn wir den Körper nicht behindern, wird er sich selber regenerieren. Also der macht das ganz ohne unser Zutun. Wir müssen nicht daran denken, dass unser Herz schlägt oder dass die Atmung funktioniert. Das ist eigentlich etwas, wo autonom funktioniert und auch alles zum Besten gereicht, wenn wir das nicht stören. Und das zerebrospinale Nervensystem, das ist das, was wir mit dem bewussten Willen, was wir mit Gewissen in Verbindung bringen können, mit Ethik, mit Feinfühligkeit, überhaupt mit der Fähigkeit, in etwas sich einzufühlen und auch mit dem geistigen Willen, also Güte zum Beispiel, das kommt von dem, vom Ego, also vom höchsten Selbst und wird über das zerebrospinale Nervensystem, über das bewusste Denken, über die Nervenbahnen, wird es in die Tat umgesetzt. Also wir fühlen uns, wenn wir uns ethisch angeregt fühlen, dann fühlen wir uns zu einer Handlung hingezogen, etwas zu tun. Wenn wir jetzt nur aufs vegetative Nervensystem achten würden, dann würde man sagen, nee, mir ist lieber, wenn ich im Sessel sitze. Ja, aber wenn ich mich im Herz berührt fühle und da ist jemand, dem man helfen kann, dann stehe ich auf und mache das. Aber das vegetative Nervensystem wird es wahrscheinlich niemals machen, von sich aus machen. Aber es sorgt dafür, dass der Organismus perfekt funktioniert. Ja, diese Instanz, um die müssen wir uns gar nicht mehr kümmern. Ja, also wir haben da zwei Gegenspiele in unserem Organismus, das ist eben das Vegetative und das zerebrospinale Nervensystem, die jetzt zugunsten des zerebrospinalen Nervensystems sich entwickeln sollte. Der Mensch sollte mehr sich an Ethik und an höhere Vernunft orientieren, als an dem, was bequem, angenehm und gerade Lust macht. Das ist eigentlich so unsere Hauptaufgabe. Natürlich ist es nicht ohne weiteres möglich, sich einfach von dem loszusagen, aber wenn man das Wesenhafte von diesen drei niederen oder sagen wir mal uns zur Verfügung stehenden Körpern verstehen, verstehen wir auch ein bisschen näher von den Hintergründen, warum es sinnvoll ist, sich in einen rezeptiven Modus, so sagt man den, hineinzubegeben, dass man immer ständig aktiv ist. Unser Problem ist, dass der physische Körper, also das, was aus dem Instinkt heraus, aus dem Affekt und aus dem Denken herauskommt, ständig zur Aktivität neigt. Und das ist zwar ganz gut, um Probleme zu lösen in der äußeren Welt, und es ist auch sinnvoll, Probleme zu lösen, aber wenn wir nur in dem Denken, Fühlen und Handeln bewusst sind, dann tun wir uns super schnell verausgaben. Da sind wir also eben nur platt, ja, wie Pfannkuchen. Und der einzige Hinweis, den wir oftmals durch die Religion bekommen, ist eben, sich dem Höheren zu wenden. Aber was ist das eigentlich genau? Was bedeutet das? Das wollen wir uns heute ein kleines näher anschauen. Schauen wir uns mal hier dieses Blatt an. Ich habe verschiedene Blätter vorbereitet, wo man das grafisch ein klein bisschen sich anschauen kann, verdeutlichen kann, was ist eigentlich da am Wirken. Die Blätter, die kommen vom zur Verfügung gestellt. Jetzt schauen wir uns das erste Blatt mal an. Was ist eigentlich so der Aufbau vom Mensch? Kraft, Wille und Wissen. Das Instinktive, das ist so ganz grundsätzlich, das ist das, was uns durch das, ja, wie der Name so sagt, das Instinkt zur Verfügung steht. Das hat jedes Tier und das ist etwas, wo autonom funktioniert und eigentlich im Grunde genommen zunächst mal zur Triebbefriedigung beiträgt. Was damit natürlich auch verbunden ist, ist Kraft einerseits, dass man etwas bewegen kann, aber auf der anderen Seite, wenn man sehr instinktgesteuert ist, dann kommt sehr schnell auch die Gewalt zum Vorschein. Weil auf der Ebene gibt es nur die Möglichkeit, wer der Stärkere ist. Entweder Kampf oder Flucht. Das sind so diese typischen Reaktionsmuster. Und also es ist einsehbar, dass man auf der Ebene natürlich keine Gesellschaft gründen möchte, ausschließlich. Also man möchte gerne mit Sport und so weiter diese Instinkte ausleben, aber eine Gesellschaft, die nur auf Kampf oder Flucht aus ist, die wird also ziemlich rau und wenig mit Kultur zu tun. Da geht es also sehr heftig zu. Deswegen wollen wir uns einen höheren Bereich nähern und das ist eben die affektive Intelligenz. Also mit der affektiven Intelligenz sollen wir uns unser Klein, also unser Territorium abstecken, unser Gärtchen, ums Haus herum und unseren Einflussbereich abstecken. Und da kommt natürlich, je näher oder enger man die Grenzen setzt, umso mehr Zwang und Wille von der persönlichen Beziehung kommt dann natürlich zum Tragen. Also affektive Intelligenz ist zwar gut, um sich eine gewisse Freiraum oder materieller Besitztum anzueignen, aber das Problem ist dann, dass man sich schnell mal unfrei fühlt, wenn man nicht spurt, so wie die anderen wollen. Ja? Gut. Daraus gibt es natürlich auch wieder einen Weg und das ist eben das Wissen, die instrumentale Intelligenz. Instrumentelle Intelligenz, das heißt, wir können uns Fähigkeiten und Wissen aneignen, um aus den sippenhaften Verknüpfungen oder Verhaftungen auszusteigen. Und deswegen haben wir ja jetzt diese Mobilität. Man ist halt dann immer gezwungen, an einem Ort zu bleiben, sondern man kann sich frei mit dem Auto an ganz andere Orte bewegen. Man ist also an dieser Sippenverknüpfung nicht mehr gezwungen, dran zu bleiben. Und das geht mit Kenntnis über die Naturgesetze, wie man sie physisch anwenden kann, dass man entsprechende Instrumente zur Verfügung haben, um mobiler zu werden. Also Kenntnisse, Fähigkeiten, die stehen dann darüber. Aber das Problem ist, je intelligenter oder je mehr Wissen man hat, umso mehr Sehnsüchte sind dann da, umso mehr Alkoholprobleme haben wir dann mit der Zeit und Drogenprobleme, weil der Mensch ja immer noch in sich den Wunsch nach Einheit hat. Also mit mehr Wissen kriegt man keine Einheit zustande. Also mehr Wissen führt zu Trennung. Muss man uns nur vorstellen, ein Wissenschaftler analysiert vielleicht ein Blatt. Ja? Und dieses Blatt wird immer in kleinere Teile zerschneiden und was passiert zum Schluss? Es ist Moleküle oder Atome, liegt es vor uns, aber ist es noch ein Blatt? Nein, es ist tot. Ja? Ich frage meine Schüler manchmal, was gibt ein halbes Huhn und ein halbes Huhn? Oder ein halber Mensch und ein halber Mensch? Was gibt es? Mathematisch gesehen gibt es was? Ein ganzer Mensch oder ein ganzes Huhn. Aber das ist falsch. Ein lebendiges Wesen kann man nicht unterteilen, dann wird es tot. Es gibt eine Leiche. Alles, was lebendig ist und unterteilt wird, entzieht man dem die Lebenskraft, es wird tot. Also bei der instrumentalen Intelligenz ist immer noch das Manko, es ist eine Trennung da. Und diese Trennung versucht man eben durch diese empathische Intelligenz, und das ist eben der entscheidende Schritt in der Evolution, jetzt gegenwärtig, dass man mal anhält und versucht zu fühlen. Ja, zu fragen zum Beispiel, ja, was meinst du denn eigentlich, bevor man dagegen argumentiert, sondern einfach mal still ist und man rezeptiv ist, aufnehmend, das ist ein ganz, ganz entscheidender Schritt. Das ist nicht jetzt das A und O der Meditation, aber der erste Schritt ist, mal stille zu sein, innezuhalten und mal wahrnehmen, was ist da eigentlich jetzt im Gange, was ist da eigentlich jetzt gemeint, dass ich mal mich rausnehme und dem anderen die Möglichkeit gebe, sich darzulegen beispielsweise, sich sein Standpunkt mal darzulegen. Also dieser Umschwung von diesem aktiven Modus, von Denken, Fühlen und Handeln, in eine rezeptive Haltung. Und zwischen diesen drei unteren Bereichen und der empathischen Intelligenz, da ist eben diese Regenbogenbrücke. Da wird unsere Regenbogenbrücke, über die ich vorhin gesprochen habe, diese Andhra-Karana aufgebaut. Und das fängt an mit der Empfindung. Dass ich also in der Lage bin, mal wahrzunehmen. Das ist der erste Schritt. Und dann der andere wichtige und wesentliche Schritt ist eben die, und das wird aufgebaut durch Kreativität. Das ist ein ganz wesentlicher Bestandteil, dass ich in der Lage bin, mein Leben durch Eigeninitiative selbst zu gestalten. Und das kann man leicht bei Kindern initiieren, indem man sie zu kreativer Tätigkeit anregt, Instrument spielen oder sonst was Künstlerisches. Weil anhand von der kreativen Gestaltung lerne ich, aha, ich kann selbst mein Leben gestalten. Wenn ich etwas modelliere oder ein Instrument spiele, kriege ich ein Beispiel von einer Möglichkeit, selber gestaltend mein Schicksal aufzubauen. Das ist der zweite Aspekt. Einerseits eben dieses Aufnehmen können, mal in den Rezeptionsmodus überwechseln und dann zum anderen gestaltend greifen, das Leben ergreifen, selber etwas in mir bewegen, selber aktiv, innerlich etwas regulieren zu können. Das sind ganz wesentliche Bestandteile. Also der hat ganz tolle Grafiken, der Jörg, ich kann euch noch was anderes zeigen, noch ein paar andere Sachen, wenn es euch interessiert. Da ist es nochmal vielleicht ein klein bisschen deutlicher, wie diese Verbindung ist. Da haben wir auf der einen Seite in den drei unteren Prinzipien Instinkt, Affekt, Instrumentales. Intelligenzsystem ist der Aktionsmodus, also da ist man aktiv. Und im Empathischen, sobald dieses empathische Intelligenzsystem angesprochen wird, kommt eben dieser Rezeptionsmodus zum Tragen, also dass ich beeindruckbar bin. Und dass es mich berührt, dass ich mich berühren lasse durch das, was um mich herum ist. Das hört sich so leicht an, aber das ist etwas, wo so selten ist und wo man so eher weniger antrifft. Also ein Mensch, der sich berühren lässt und der einem gegenüber aufrecht stehen bleibt und auch das aushalten kann, das ist eher was Seltenes. Also hört sich nach leicht an, aber es ist ein rechter Schritt. Ein rechter Schritt, muss man sagen. Ja. Wenn man das jetzt mal rein von der Häufigkeit ansieht, dann sieht man da eine Pyramide, die ganz klar zum Ausdruck bringt, was ist eigentlich am meisten da. Das ist der Instinkt. Und dann je höher man in der Pyramide aufsteigt, umso kleiner wird der Raum, der eigentlich bewusst gepflegt wird. Die empathische Intelligenz wird eigentlich in unserer Gesellschaft eher ganz am Schluss gepflegt. Aber trotzdem sind die Fähigkeiten, die durch die instinktive, affektive und instrumentelle Intelligenz angeeignet werden, das sind Ressourcen, das sind Möglichkeiten, mit denen können wir aktiv umgehen. Die Frage ist einfach nur, wer ist der Chef von dem ganzen System? Ist es der Affekt? Ist es der Instinkt? Oder ist es das Denken? Das kommt eben drauf an. Und jetzt wollen wir uns das mal angucken, wenn wir mal, es gibt noch Christian Hausen kopiert, aber das müssen wir nicht alles angucken. Vielleicht noch eine Grafik, die da eine ganz gute Überblick über das Bild. Mal schauen, was ich da finde. Das ich nicht wollte. So. Jetzt, diese Grafik zeigt eben sehr schön, wie die Wirkungsweise von einem Menschen ist, der sich dem Geistigen zuwendet. Da wirkt eben die empathische Intelligenz durch alle anderen Systeme. Und das wäre eigentlich die friedliche Haltung. Dass die Empathie oder die Geistigkeit in den Affekten, in dem Instinkt und im Denken eine Rolle spielt. Das heißt, dass alles mit der Empathie durchdrungen ist. Und das kommt zustande durch die Weltanschauung oder die Weltanschauung, die sagt, dass im Grunde genommen weder Energie noch Materie zum Schluss übrig bleibt, sondern nur Verbindung. Verbindung ist das, was eigentlich untereinander nicht nur die Menschen als Liebe bezeichnen, sondern eigentlich der ganze Zusammenhang der Natur ist Liebe, Verbindung. Das ist die Urkraft, die alles quasi zusammenhält. Es ist weder Energie noch Materie, sondern es ist die Verbindung, die zum Schluss alleine übrig bleibt. Und wenn man sich das bewusst macht, dass das Essentielle ist, diese permanente Verbindung, die wir und permanenten Austausch, den wir mit unserer Umwelt eingehen, dass der letztlich unser ganzes So-Sein beeinflusst oder bestimmt, dann werden wir uns vielleicht langsam bewusst, dass nicht die äußeren Ereignisse noch unsere Vorstellungen oder Ideale das Leben ausmacht, sondern dass wir in der inneren Verbindung zum Ganzen in einem permanenten Austausch sind. Das ist eigentlich das Essentielle. Und das Ziel von der Meditation ist, dass alle Daseinsbereiche von diesem Bewusstsein durchdrungen werden. Und manchmal ist es sogar so, dass man mit Menschen zusammenkommt, wo man absolut keine Verbindung spürt, so vom Äußerlichen her. Das gibt es ja, ne? Dass man auf ganz verschiedenen Bühnen sein Heu hat, sagt man ja, wir hatten das Heu auf der gleichen Ebene. Und da ist es eigentlich unsere Aufgabe, herauszufinden, was ist da eigentlich das Verbindende, was ist das Gemeinsame. Das ist eigentlich so dieser Weisheitsaspekt, dass man immer versucht, das, was dahinter ist, das Wirkprinzip zu verstehen. Das Verbindende, was hat das jetzt mit mir zu tun? Welcher Daseinsbereich wird da von mir berührt, den ich vielleicht unter Umständen meine Zeit lang ausgeklammert habe oder den ich nicht wahrhaben wollte? gibt es ja immer wieder, dass ich von Personen oder von Situationen überrascht werde, beziehungsweise sogar negativ berührt werde. Und dann kommt es eben darauf an, herauszufinden, welcher unerlöste Bereich ist da noch in mir, der darauf wartet, energiemäßig gehoben zu werden. Weil all diese Dinge, die unerlöst sind, das sind Kraftressourcen, die wir im Augenblick nicht für unser tägliches Leben zur Verfügung haben. Und deswegen ist es sehr interessant, so diese ganzen Vergebungsrituale, also diese Reinigungsarbeit zu machen, weil das bedeutet eigentlich, dass diese gebundenen Kräfte, die in irgendwelchen Groll, Verletzungen, Kränkungen oder Verachtungen oder sonst irgendwas gebunden sind, dass die wieder frei werden für das natürliche Bewusstsein, für unser Streben nach einer Verbindung zum Höheren. Und das führt auch dazu, dass der Geist ruhiger wird, dass man natürlich meditieren kann, ohne dass man da sich tausendmal darüber aufregen muss, dass jetzt Gedanken durch den Kopf kommen und solche Dinge. Das fällt dann alles weg, die Kräfte fließen natürlich. Das wäre eigentlich so das Ziel. Und die empathische Intelligenz, das ist so ein Ausdruck von dem, wenn sie die ganzen Daseinsbereiche durchdringt, dass man in eine innere Harmonie und Frieden kommt. Und eine ganz natürliche Beziehung auch zur Umwelt und zu den Mitmenschen aufbauen kann. So, das wäre so in etwa das, was ich dazu zu sagen hätte. Ich habe euch vor zwei oder gleich am Anfang nochmal so eine Grafik mitgegeben, wo das auch nochmal ein bisschen anderer Art dargestellt ist. Ich wollte es heute eigentlich mit dem Overhead-Projekt nochmal zeigen, aber der ist leider ausgestiegen. Da müssen wir uns auf ein anderes Mal vertrösten. Ja, wenn es jetzt zu dem Themenkomplex noch eine Frage gäbe, man kann sich da auch vertiefen.
Es ist mir schwierig zu erklären. Es ist, weißt du, was du jetzt gesagt hast, dass wir dann bis dahin so drin hineingehen?
Ja.
An allen Leuten eigentlich. Ich habe jetzt in dem Sommer so ein Erlebnis gehabt, wo ich nur noch nervlich so angekratzt war. Und die Situation war folgende: Ich bin mit meinem Partner und seinen Kindern in der Toskana in den Ferien gewesen. Da haben wir gewohnt. 5 Minuten weiter unten war also das Clubhaus, wo die alle sind reiten. Und sobald ich da in diesem Haus unten war, war es für mich wie alle mich würden kratzen. Mhm. Das war so eine andere Stimmung dort. Und oben waren die Leute, die ich so reden konnte, wenn wir jetzt zusammen sind. Und unten war null Interesse für das. Also das habe ich auch gespürt, ich muss nicht das reingehen und so, aber das hat mich angegriffen. Und die Frage, darf ich mich dort einfach rausnehmen oder muss ich dort auch noch etwas bereinigen?
Also die zweite Antwort ist sicher die zu einem Ziel führt. Die erste Antwort, ich meine, normalerweise tun wir uns in solchen Situationen nicht freiwillig stellen.
Ja.
Das ist eine natürliche Haltung. Und das, ich denke auch, man muss nicht unbedingt in Unterweltskneipe würden die halbe Nacht verbringen, wenn es einem da nicht gefällt, dann soll man da nicht hingehen, natürlich.
Mhm.
Aber grundsätzlich kenne ich solche Situationen auch und ich nehme sie auch immer als didaktische Herausforderung. Es gibt jetzt Kinder, die kommen mit so einer Unruhe in das Zimmer, wenn die nur die Schwelle überschreiten, dann erzeugen die eine Atmosphäre, die ist zum Schneiden.
Mhm.
Die brauchen kein einziges Wort zu sagen. Wenn ich mich jetzt Maßregeln dem Kind gegenüber verhalte, dann durch die Kräfte eigentlich unterdrücken. Ich gebe denen keinen Raum. Also wenn ich daran interessiert bin, den geistigen Weg zu gehen, dann versuche ich immer die Kräfte zu erlösen. Egal auf in welcher Situation ich bin. Und bei so einer Situation ist das eine Chance, sowas zu erlösen. Weil du hast mit einer Wohlschwingung oder mit einer Übereinstimmung bist du bei einem anderen Ort gewesen. Und da ist eigentlich eine ganz andere Schwingung, ganz andere Interessen. Und wenn du jetzt sagst, ja, diese Interessen, von denen möchte ich mich abkoppeln, dann wirst du einen Teil von deiner instinktiven oder affektiven Intelligenz ausklammern. Das heißt, die Ressource steht dir dann auch nicht zur Verfügung. Mhm. Wenn du das aber annimmst als Reinigungsprozess, okay, jetzt lasse ich das mal auf mich wirken und schaue, was daraus entsteht. Ich versuche trotzdem, die Menschen mit Liebe zu betrachten. Dann wirst du innerlich gereinigt. Mhm. Dann,
ja, das ist dann schon enorm Herausforderung.
Das ist der Raum. Aber das ist die einzige Möglichkeit, diese Kraft zu heben.
Aber muss man sich denn aussetzen?
Müssen, das ist alles freiwillig.
Ja.
Aber, du hast
aber in dieser Situation ist es wichtig, ich bin schon drin gewesen, ich bin für eine Woche da gewesen. Also mhm. Ich habe mir auch überlegen, in der Mitte der Woche gar nicht. Mhm. Weil das ist, ich habe nie so etwas Krasses erlebt, dass das so nahe zusammen ist, da die Leute mhm. und da die Leute. Und die Verbindung war nur, gewesen, weil wir mit den Kindern sind und die Kinder sind Decker mhm. in dem Club. Ja. Oder? Und da oben sind Kunst, also Bildhauer, Maler, mhm. meditative Leute, das ist für mich meine Welt. Oder?
Ja.
Und dann immer das Essen, Mittag und Nachtessen, ist immer dort unten gewesen, immer dort.
Ja.
Darum meine Frage, also was mache ich denn, wenn es mir das Haar gestellt
hat? Ja. Das heißt, du hast eigentlich eine Fixierung auf eine angenehme Situation. Und diese Fixierung ist weniger als die Liebe.
Mhm. Ich kann nur akzeptieren, was die Zentren ist. Und das ist
das fällt dir natürlich leichter als ihr.
Ja,
für sie
ich
ist das
auch manchmal im Leben erlebt.
Mhm. Ja, mein Partner hat gesagt, wieso kannst du nicht einfach, es ist ja nur zu Mittag und zu Nacht. Mhm. Also, ich kann nicht, mir stellen sich die Haare. Ich mhm. habe etwa einen zweiten Abend habe ich müssen weglaufen, ich musste schreien. Dass ich habe das so gemerkt, dass da...
Es ist aber so eine Tischkarte dabei, sonst
das ist so fast weh. Ja, das hat mir weh.
Ja, ja, hast du
das
viel, hat mir klar. Weh. Aber du kannst dich innerlich auf die Situation vorbereiten. Also niemand, das ist ja ein Urlaub, also niemand zwingt dich, die Situation auszuhalten. Also das wäre ja Folter.
Ja, aber das ist wieder das, was ich von mir verlange. Wir sind das Vierte in den Ferien. Und also ich habe dann mehr und mehr, habe ich nur gesagt, ich komme nur noch essen, ich gehe nach einem Grad. Oder? Aber das ist dann wieder blöd von mir, anstatt zu sagen, hallo ihr drei Lieben, für mich stimmt es da nicht, ich bleibe oben. Das wäre auch eine Lösung. Habe ich aber wie ihnen auch nicht mehr einen
Ja, sobald du in einem Dilemma bist, sobald du unter einem Zwang bist, kannst du das als Aufgabe ansehen?
Also da wäre ich nämlich eben da, in dem Willen und Zwang,
ja.
Oder?
Ja, also, richtig.
Ich habe auch einen Willen, ich will reinpassen,
genau.
Oder? Also bei meinem Freund und bei den Kindern.
Genau, du darfst dich in diese affektive Intelligenz zwangsweise einkerkern lassen.
Und das hat mich wahnsinnig.
Und das macht, das, aus dem heraus bist du natürlich unfrei.
Ja.
Die einzige Möglichkeit ist, in dieser... Also in der stillen Minute, also wenn es da so weit ist und alles durcheinander läuft, dann ist es wahrscheinlich schwierig, da diesen Prozess zu machen. Aber man kann sich auf so eine Situation vorbereiten und es hängt eben von der Weltanschauung ab, ob du das auch solche Situationen als Reinigung ansehen kannst und annehmen kannst.
Also jetzt hätte ich gerade Lust, das nochmal zu erleben mit dem, wo du jetzt tust, hast ziemlich viel für mich,
ja.
Dem mir erzählt. Dass ich es fast früher dann weiß, wie geht jetzt das, wenn ich eben nicht so dagegen wäre, prinzipiell, oder ich muss schützen, oder ich was ich muss machen will.
Aber das kannst du jetzt im Nachhinein, du kannst dich innerlich in die Situation zurückversetzen, das sowieso. Wäre das der nächste Schritt, setz dich innerlich in die Situation zurück und versuch sie mit Liebe anzunehmen und auch die Demütigung, die du erfahren hast, mit Liebe als eine innere Reinigung anzusehen. Das sind nicht die Personen, die dir weh gemacht haben, sondern da ist etwas, was in dir zerstört werden muss, was dich hindert am Glück. So rum ist es. Es ist eine falsche Vorstellung, Idealisierung von einer guten Atmosphäre, von Geistigkeit, und das führt dazu, dass du in deinem Weg nicht weiterkommst. Solange du das idealisierst, bleibst immer, das ist immer auf der Stelle. Die Leute sind genau nötig gewesen, damit du den nächsten Schritt machst.
Eben das krasse Bild. Ich habe gewusst, das ist irgend, das hat einen Sinn, oder? Das ist so, also wie schwarz und weiß gewesen.
Also zunächst muss man sich versuchen, eine andere Vorstellung von der Situation zu schaffen. Nicht die machen etwas. Manche denken ja, die machen das nur, um mich zu ärgern oder so. Man nimmt es dann persönlich. Man fühlt sich dann persönlich verletzt und beleidigt und fängt dann an zu stampfen und kann man alles machen. Das ist ja alles in Ordnung. Aber wenn jemand, sag mal, höhere Kräfte anvisiert oder sag mal, in einen glücklichen Zustand hinein möchte, dann muss er die Kräfte transformieren. Das ist das muss, das geht gar nicht anders da. Also das ist eine Energie, die du gekriegt hast. Und wenn die nicht durchläufst und dich von dem falschen Bild, das du dir selber gesetzt hast, von den anderen, löst, kommst du nicht weiter in deinem Leben.
Aber du findest sogar dort, wo ich idealisiere oder dort, wo es mir wohl ist, muss ich auch noch etwas lösen.
Ja, sicher, da bist du verhaftet. Ja, sonst würdest du ja nicht unter dem anderen leiden, sonst würdest du die Liebe überall erkennen. Die Liebe ist nirgends nicht. Das ist eben unsere falsche Vorstellung. Die Liebe ist überall. Das ist der Grundbaustein allen Lebens. Und sobald ich Liebe irgendwo nicht empfinde, dann habe ich in mir eine Blockade, dann durch einen Teil von mir auslagern, absperren. Unsere Aufgabe ist, alles mit Liebe zu durchdringen. Und dann löst sich auch alles.
Ja.
Ausnahmslos, ja.
Ja. Also, aber ich habe immer gemeint, da kann man auf sein Gefühl hören. Also, wenn ich mich irgendwo nicht wohlfühle, dann gehe ich.
Aber wenn du nicht kannst, gehen.
Eben, die Situation ist,
das ist ja wichtig. Wenn du den Rest in den Fall, das ist, du willst mit der Familie zusammen sein, aber du fühlst dich nicht wohl. Ja, das ist schwierig. Und sonst auch in den Schritt wird es weitergehen. Aber weißt du, ich sage zum Beispiel an meinen Kindern, wenn sie ausgehen gehen, wenn ihr euch nicht wohlfühlt bei gewissen Leuten, dann steht auf und geht. Weil ihr spürt ja, was zu euch passt und was nicht. Stimmt das nicht in dem Fall?
Natürlich stimmt das. Das stimmt. Es ist ja nicht. Das, was du da deinen Kindern empfiehlst, ist ja eigentlich der Appell an das Spüren. Also wahrnehme, mit welchen Menschen kann ich und mit welchen Menschen kann ich eben weniger Übereinstimmung erzielen. Das ist ein Aspekt, den man in der Freizeit, der durchaus berechtigt ist. Aber wir sind ja nicht nur zum Vergnügen auf der Welt und es ist nicht immer nur Freizeit und es ist genauso wichtig, den Kindern beizubringen, dass eine Reinigung ein wichtiger Prozess sein kann.
Also jetzt zum Beispiel am Arbeitsplatz, oder jetzt Familienferien oder so, dass man das probiert anzunehmen. Und,
und wenn mir ein Mensch wichtig
ist,
wenn mir ein Mensch wichtig ist, bin ich auch bereit, die Nebenwirkung oder die Reinigung durch den anderen zu akzeptieren. Ja, dann heißt es auch, er ist mir wichtig genug, dass ich auch den Teil in mir, der mir weh macht, erlaube, dass mir der bewusst wird. Erst dann kann ich auch zu einer wirklich tieferen Empfindung von Liebe kommen. Vorher ist das gar nicht möglich. Solange ich die unangenehmen Empfindungen aussperre oder mit mir Groll und Kränkung rumtrage, und dem anderen nicht vergeben kann, solange kann keine Ähnlichkeit und tiefe Liebe entstehen. Das ist gar nicht möglich.
Also jetzt gerade das Beispiel, wo der Ritter gesagt hat, nach annehmen, probieren, anzunehmen, die Situation so, wie sie ist.
Als Reinigungsprozess. Sie möchte mit den Freunden und Partner zusammen sein. Sie ist in einer gewissen Zwangssituation. Und sie kann sich jetzt vom Weltbild oder von der Ideologie oder von der inneren Einstellung, weiß ich, es gibt Dinge, die in mir noch nicht gereinigt sind. Und sie erlebt eine äußere Situation, wo das krass der Fall ist, dann hat sie innerlich schon diese Einstellung, aha, da wird jetzt an mir, Gott arbeitet jetzt an mir. Anstatt, was machen die? Projektion. Ja? Anstatt gegen die zu kämpfen. Natürlich, wenn jetzt jemand am Nachbartisch raucht und man ist gerade am Essen und man steht auf und bittet höflich, dass er nicht raucht oder so, wenn eine Möglichkeit gibt, einzugreifen, immer eingreifen. Immer. Also nicht meinen, man müsste jetzt alles über sich ergehen lassen, das ist Quatsch. Also wenn eine Möglichkeit besteht, die Situation zu gestalten, gestalten. Das ist eben diese Antakarana, das gestaltende Prinzip.
Aber eben, wenn man in einer Situation ist, wo man nicht raus kann, oder dann, wenn man nicht in der Lage ist, das zu gestalten,
ja,
dann statt jetzt da hocken und so dort probieren, das verinnerlichen.
Innerlich vollkommen einverstanden sein.
Aber das ist ja unglaublich schwer. Also ich habe das jetzt von mir ein Beispiel auch, also bei uns jetzt in der Ausbildung ist jetzt auch eine Frau, die kommt jetzt permanent Sport, also auch am Mittag, also das ist jetzt also unglaublich und so spezifisch, ich komme jetzt, oder? Und so, okay, das habe ich jetzt wirklich für mich am Anfang jetzt mit grausam genervt. Und dann habe ich gefunden, geht dich nicht an, du machst dein Ding, sie muss das lernen oder wie auch immer. Oder? Und das kann, ja, wenn ich das dann irgendwie so akzeptieren. Aber ich habe den Mittelpunkt, und das ist so eine, das ist einfach ein spezieller Mensch für mich. Und so, und die strahlt jetzt auch null eben Liebe aus. Also sie redet von ihren Kindern, sie redet von ihren Tieren. Und man spürt nichts, es ist einfach irgendwie nicht da. Und ja, und dann habe ich auch probiert, jetzt einfach ihr gegenüber trotzdem eben Liebe irgendwie ihre Chicken auch und so. Und einfach das nicht auf mich auch persönlich nehmen und so. Aber dann kommen so Äußerungen wie eben ihr Partner schlägt Kinder ab und sind nicht halt gleich, weil sie halt wie. Und da habe ich einfach eher so Mühe, denn irgendwie das blockiert mich selbst. Und ich denke dann, wo kann ich ansetzen, um ihr gleich das zu geben?
Das ist eben die Verstrickung. Die ist auch, das sind subtile Verstrickungen, die geklärt werden müssen. Also es ist gut, dass du das Beispiel bringst, weil das ist oftmals bei esoterisch strebenden Menschen oder interessierten Menschen, kommen dann solche Themen dann zum Vorschein, wo man an die Unmöglichkeit der Situation ankommt und eigentlich im Grunde genommen durch mehr Liebe oder durch mehr Verständnis die Situation unter Umständen sogar noch verschlimmert. Ne? Weil die Personen laden sich dann bei der eigenen Energie auf und werden noch wilder an den Personen, die sie dann beeinträchtigen. Also sowas gibt es auch.
Ja. Also ich habe dann bei einem Gespräch, wenn ich auch ganz klar meine Idee, weil ich denke, sonst verjagt es mich. Also wenn ich noch mehr, also so tue, als wäre alles in Ordnung, oder? Also gerade auf dem Punkt,
ja.
Dort habe ich ganz klar ihre Stellung bezogen und habe gesagt, für
das
mich
geht
das gar nicht. Oder? Ja. Aber in dem Moment, wenn ich das mache, und ich für mich merke, schon das Gefühl, hey, jetzt hast du schon das Maul offen, geht er dich eigentlich nicht an?
Ja.
Oder, weißt du, was ich meine?
Ja,
ich habe dann so einen Anspruch an mich, irgendwie, du musst jetzt sehr, oder?
Ja, genau.
Und dann habe ich, ja, irgendwie, es ist so.
Ja. Das ist ein Schritt zu weit schon. Der erste Schritt ist der Glaube an die absolute Gerechtigkeit der Weltvernunft. Dass alles gerecht ist, das ist eben die Schwierigkeit, Menschen, die so stark in einem gefühlsmäßigen Verbundenheit mit anderen sind, die haben schnell das Gefühl, sie müssen die Dinge auch vom anderen regeln, nicht nur die eigenen Angelegenheiten.
Ja.
Und dadurch ist der erste Schritt in die Verstrickung schon passiert, natürlich. Und da brauchst du eine ziemliche Achtsamkeit und der müsste eigentlich vorausgehen. Auch, das hat auch was mit der Weltanstellung zusammen, hängt das zusammen. Buddha hat gesagt, auf die Frage von einem einfachen Menschen, was denn so der Kern seiner Botschaft wäre. Nach so einem langen Vortrag oder Ein einfacher Mensch wollte einfach wissen, die haben ja alles mündlich weitergegeben. Und da hatte Buddha gesagt, ja, er könnte ihm das sagen in einem Satz. Und da hatte ihm den einen Satz gesagt und hat gesagt, alles ist gerecht. Okay, ja. Es ist wahnsinnig schwierig zu verstehen, wenn man an so eine Person drankommt und sieht, wie die andere ungerecht aus unserem Verständnis her behandelt und im Grunde genommen in einem permanenten Widerspruch zu dem ist, was man eigentlich für richtig hält. Und mit einer so einer Person auszukommen, ist dann noch eine rechte Herausforderung. Aber es ist genau die richtige Person, um genau die falsche Vorstellung von einem selber zu demütigen. Da ist nämlich eine falsche Vorstellung drin. Nämlich, dass du meinst, dass Gerechtigkeit initiiert wäre, absolut ist. Aber die Gerechtigkeit, die jetzt innerhalb von dem Familiensystem von der Person zugange ist, ist eine ganz anders gelagerte, als wir oder du uns das vorstellen kann. Die haben eine interne Gerechtigkeit, die die einzelnen Übertretungen der kosmischen Gesetze innerhalb der Familie reguliert. Du könntest jetzt zum Beispiel sagen, nehmen wir mal das Beispiel Tibet. Die Chinesen sind brutal in Tibet. Ja, die sind also überhaupt nicht zimperlich. Und die Tibeter erscheinen doch so zahm und so lieb und Mitgefühl und alles. Ne? Das ist auch ganz toll. Also wieso sind die Chinesen da so rigoros dem gegenüber? Könnte man doch sagen, das ist ungerecht. Aber das stimmt nicht, das ist gerecht. Und zwar, warum ist es gerecht? Normalerweise versteht man das nicht, aber die Tibeter haben die Geistigkeit zum Absolutum gemacht und haben über die Geistigkeit eine Art Weltherrschaft angestrebt. Und das ist ungerecht, das ist absolut ungerecht. Und das muss gedemütigt werden durch Besetzung und durch Folter, durch Tod und durch Vertreibung. Vielleicht könnt ihr euch erinnern, der Hitler hat ja diese viele tibetische Symbole bei der Machtergreifung für die Swastika und so weiter. Ne? Das kommt alles aus Tibet. Da ist eine starke Tendenz gewesen, in den 30er, 40er Jahren oder Anfang des Jahrhunderts die Weltherrschaft anzustreben. Aus Tibet. Über die Geistigkeit und die Idealisierung von ethischen Werten führt eben dazu, dass eben die Liebe also die Liebe ignoriert wird. Und die Liebe und auch die materielle Seite des Lebens, die gehört ja auch dazu. Also die Ignoranz des Materiellen, das ist auch ein Problem. Also ich kann nur geistig, ethisch mich entwickeln und meine die Materie interessiert mich nicht. Da werde ich dann gedemütigt auf der materiellen Ebene. Wird mir alles genommen. Damit ich mich daran erinnere, aha, da gibt es noch was, was auch durch meinen Geist beseelt und belebt werden muss. Kann mich nicht einfach nur irgendwo ins Kloster zurückziehen und meinen lieben Gott einen guten Mann sein lassen. Das ist überhaupt nicht drin. Es gehört eben beides dazu. Das Streben nach oben und das Vergeistigen vom Materiellen. Und wenn ich eine falsche Vorstellung habe, dann muss diese falsche Vorstellung verschwinden. Oder ich werde eben krank und zum Schluss aus dem Verkehr gezogen. Man kann sich... Es ist schwer, wenn man... Klar, es ist verständlich, deine Haltung und deine Reaktion. Das steht ja außer Frage. Aber darin liegt eine falsche Einstellung. Und die falsche Einstellung lautet, ich stelle mir vor, ich habe eine begrenzte Vorstellung von Gerechtigkeit und ich vertraue dem Kosmos nicht, dass er für selbst für Gerechtigkeit sorgt. Ich muss selber Gott spielen. Das ist so eine Anmaßung. Das ist eine Anmaßung dahinter.
Also eigentlich müssen wir viel mehr loslassen, was bei den anderen läuft.
Alles.
Alles sogar. Also alles loslassen, was bei den anderen läuft. Und einfach wirklich eben probieren, in dem hineinzuziehen, wo jeder innen dran ist.
Bleib in der Liebe. Die Liebe muss bleiben. Du brauchst nicht das akzeptieren, was die anderen tun, aber die Liebe darfst du nicht zerstören.
Eben sofern, das, was du jetzt sagst, sofern du nicht in der Lage bist, etwas zu machen. oder? Also wenn ich jetzt
klar.
ein Beispiel nehme, so höre ich, wenn ein Kind verdroschen wird und so, dann sage ich nicht irgendwie,
nein.
das ist jetzt ihres.
Nein.
Dann mache ich in meinen Fähigkeiten,
ja,
was ich kann machen kann. Und wenn jetzt die Polizei kommt und die
genau.
gehen dann wieder, dann muss ich es akzeptieren.
Ja.
Also im Prinzip
ja.
nur so. Ja.
Wenn du
ich auch von meinen Grenzen komme, vom Machbaren, dann loslassen.
Ja. Innerlich sowieso lösen.
Ja, aber ja.
Innerlich
ja.
immer lösen.
Ja. Ja.
Immer. Die Liebe okay. ist ja. immer das Zentrale, das Verbindende. Mhm. Nie aus der Liebe aussteigen, niemals.
Mhm.
Wenn man aus der Liebe aussteigt, sofort wieder das Verbindende, Vergebungsrituale. Weil das ist für die eigene Gesundheit und für die ganze, für das ganze Sein das Essentielle. Die Liebe immer als zentralen Punkt. In Leben behalten, bewahren.
Mhm.
Die Liebe töten ist schlimmer als Mord. Die Liebe verweigern. Und es gibt dann Prostata-Probleme beim Mann und alles Mögliche, ne? was da nach sich zieht. Das ist immer die Feldebene. Sobald auf der Feldebene Störung ist, wirkt sich das im Organischen auch aus. Das geht gar nicht lang, oftmals. Und je subtiler die und das ist eben dieses, die Anmaßung gegenüber der Gerechtigkeit Gottes, das hat eben gravierende Folgen für die Gesundheit. Weil das gibt eine starke Blockierung der Lebenskraft. Weil die Gerechtigkeit Gottes ist immer höher als das, was ich mir vorstelle, was gerecht ist. Ich muss versuchen zu akzeptieren oder anzunehmen, dass die Gerechtigkeit, die wirkt, die höhere ist als die, die ich mir vorstellen kann. Das ist die Demut. Im Christentum sagt man dem Demut, dass ich annehmen kann, was geschieht und nicht der Welt meinen Willen aufzwinge. Sonst bin ich wieder in diesen instinktiven, kognitiven und instrumentellen Bereichen. Und das gibt dann Chaos und Tod und Mord. Das Problem haben wir da bei der Französischen Revolution gehabt. Die sind die Revolutionäre, die haben die besten Ideale gehabt. Aber was passiert? Ein Kopfkürzer der Reihe nach. Die haben dann die Menschen haben sie dem Ideal geopfert. Anstatt sich selber hinzugehen und zu opfern, haben sie andere geopfert. Das passiert dann. Ne? Die Menschen, die haben dann die größten ethischen Vorstellungen, aber dafür tun sie andere umbringen.
Die große Verdienst ist ja von einem Herrn umgebracht worden.
Ja, das sind dann auch, ja, dann nur dran
glauben.
Ja, es ist nicht so einfach zu verstehen, aber es sind Fallen, die sehr.
Ja, also, man kann nicht mit der Gedanken was ist mit dem. Also, wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass jedes eben seinen Weg ja hat zum
mhm.
Gehen. Auch wenn er noch so aus unserer Sicht schrecklich ist und eben aus unserer Sicht ungerecht. Aber wo mache ich denn den. Also wenn ich jetzt etwas machen kann, zum Beispiel, jemand kann helfen, jetzt aus so einer Situation raus, und so, dann hat er ja die Situation nicht mehr, wo er vielleicht hätte sollte gehen, oder wo mache ich denn den Schnittpunkt?
Ja.
Und wo, oder wieso kann ich dann zum Beispiel das, was ich dann nicht mehr machen kann ich dann sagen, ja, es ist jetzt sein Weg, wo er muss gehen, oder? Aber wenn ich etwas machen kann, kann ich ja dort rausnehmen.
Ja.
Dort kann ich ein bisschen Knopf, wo mache ich
da. Das ist relativ einfach. Da, wo er sich selber helfen kann, lass ihn sich selber helfen. Wo er sich selber nicht mehr helfen kann, angreifen.
Also ist das im Prinzip auch der Weg, ob ich jetzt da bin, um ihm zum Beispiel helfen, oder wenn ich nicht da bin? Dann ist es einfach so.
Ja, ich meine, in Brasilien werden Kinder auch auf der Straße erschossen, wenn sie vor den Geschäften rumlungern. Was willst du hier machen?
Ja.
Du kannst nichts machen. Also du kannst höchstens dafür sorgen, dass in deiner Umgebung anständige, menschenwürdige Verhältnisse sind.
Ja, aber ich sage das, weil in meiner Macht
ja.
in meinem Umfeld und so.
Und wenn man jemand hilft, ist es falsch, dem etwas abzunehmen, wo er selber tragen kann. Das ist falsch.
Ja, das ist klar.
Also da, wo jemand sich selber helfen kann, wo man sieht, dass man ihm das zumuten sollte und kann auch, wenn man da eingreift, drückt man sich über den anderen Stellen, also man macht den anderen schwächer. Oftmals so dieses Helfersyndrom, sagt man ja, dann, dass man dem anderen etwas abnimmt, wo er selber macht und dann wird er immer fauler. Das ist ja eigentlich die Folge, da sieht man ja, dass man falsch gehandelt hat, eigentlich im Grunde genommen. Es braucht eben auch Mut, dem anderen was zuzumuten, auch die eigenen Gefühle zuzumuten, wenn man sich schlecht mit einer anderen Person fühlt. Dass man sagt, ich fühle mich schlecht. Ob der andere das jetzt nur annimmt und anfängt zu diskutieren und was weiß ich, Rechtfertigungen loslässt und so weiter, das ist dann wieder seine Angelegenheit. Aber dem anderen etwas zumuten, so wie man sich selber fühlt, ist auch eine Art Reinigung, die man sich selber und dem anderen ermöglicht oder, sagen wir mal, zur Verfügung stellt. Und das passiert nämlich auch viel, dass dem anderen etwas vorenthalte, was er eigentlich hören müsste. Das ist damit durch den anderen die Möglichkeit nehmen, eigenverantwortlich etwas zu verarbeiten. Also ist klar, es gibt so gewisse Unschärfe in manchen Entscheidungen. Es ist nicht immer alles gleich richtig oder gleich falsch, sondern man muss wirklich von Situation zu Situation versuchen zu beurteilen. Aber wichtig ist die Grundausrichtung. Die Liebe ist das Wesentliche. Die Verbindung ist auf der untersten Ebene zum primitivsten Menschen, darf keine innere Ablehnung sein, weil das ist ganz gefährlich. Ein hochentwickelter Mensch, der einen primitiven Menschen verachtet, der lebt nicht lang. Also die innere Verbindung zum einfachsten, die muss auf der molekularen oder submolekularen oder subatomaren Ebene, auf der Energieebene oder sogar auf der Liebes- oder Verbindungsebene. Das muss unser Hauptziel sein, dass man die innere Verbindung immer wieder versucht herzustellen. Auch wenn es noch so äußerlich, man muss überhaupt nicht mit dem einverstanden sein, was eine Person tut. Aber innerlich darf man die Person verurteilen. Für das, was sie tut. Man weiß ja gar nicht, auf welchem Lernprozess sie jetzt gerade ist. Und es gibt immer eine höhere Gerechtigkeit. Es gibt etwas, wo verursacht wird und was sich jetzt auswirkt. Und dann gibt es etwas, wo blockiert wird, damit man nicht noch mehr Unheil anrichtet. Mhm. Es gibt ja das Lied von Mani Mata, ne? Mit der Angst. Mhm. Mit der Angst, was so schlimm ist, dass wir Angst haben. Ne? Und zum Schluss sagt er eben, Gott sei Dank haben wir Angst, sonst würden wir den roten Knopf drücken und die ganze Welt würde in die Luft fliegen. Ne? Also jede Angst oder jede Blockierung hat ihren Sinn. Und dieses Eintauchen in den Weltwillen, dieses innere in Einklang sein mit dem Weltwillen, das ist ein ganz essentieller Schritt. Und führt und bewahrt einen vor schwierigsten Krankheiten. Also da haben wir viel Fehler gemacht. Extrem sogar. Mhm. Klar, unsere Zivilisation hat alle möglichen sittsamen Umgang mit anderen hervorgebracht und da fällt es einem schwer, wahnsinnig schwer, zu glauben, dass eben was Unvernünftiges auch was Gerechtes sein soll. Das fällt uns wahnsinnig schwer.
Ja, gerade zum Beispiel im Todesfall. Mein Freundeskreis, meine Kollegin, die hat ihren 24-jährigen Sohn mal den Krebs verloren. Der auch so längst nur ein Tag war. Und ja, wie muss sie das verstehen? Oder sie sagt, muss ich da auch etwas daraus lernen? Oder muss ich das einfach annehmen? Mhm. Oder ja.
Ja, also es ist immer, wenn einem etwas sehr nahe geht, hat es was mit einer Reinigung zu tun. Es werden falsche Vorstellungen, falsche Ideale zerstört. Und das tut natürlich weh, weil dann muss was geändert werden. Ich muss mich neu ausrichten. Mhm. Und ein Kind hat immer mit einem selber was zu tun. Ein Kind lebt eigentlich meistens das Ausagieren, was man selber sich verweigert.
Ist das ein Jungfrau so?
Bitte?
Ja, das ist meine Nichte, die auch mit 25 Jahren etwas umfällt.
Geht mit Unfällen.
Das ist Schreibe durch, Mutter oder so.
Ja, ja. Aber das ist auch die Idealisierung. Ich habe das auch oft, ich habe ein Beispiel von der Flötistin, Hans Pupacher, eine Flötenschülerin, die dann in Uznach Unterricht hatte und die Vater oder Mutter nur eine Bezugsperson hatte. Und die ist in den Unterricht so ganz aufgeregt, nervös und wollte dann auch ins Schwimmbad und ist so riesengestürmt gewesen und ist dann noch früher aus dem Unterricht rausgegangen, um dann an dem vereinbarten Schwimmbadort einzutreffen. Und was ist da passiert? Die Decke ist eingestürzt und hat sie erschlagen, mit anderen auch zusammen. Und ganz schreckliche Dinge, dann denkt man, mein Gott, was ist da so, was ist da überhaupt passiert? Und was hat das für einen Hintergrund? Gibt es überhaupt einen gerechten Gott oder so? Ne? Aber oftmals. Der Hans-Beat Henke hat sich umgebracht in Glockeförm. Das Problem ist die Idealisierung. Auch man kann ein Kind idealisieren. Und wenn man etwas idealisiert, muss man damit rechnen, wenn es über Gebühr passiert, dass man es genommen kriegt. Und das ist eben häufig der Fall. Alles, was höher als die Liebe genommen wird, wird einem genommen. Ob es materiell, an Fähigkeit, Ethik, ein Kind oder sonst irgendwas ist. Wenn das in den Himmel gehoben wird, wenn die Tochter des einen alles ist, kannst du mit rechnen, dass du durch die Tochter extrem gedemütigt wirst. Dass der extrem.
Also, die haben eine Zweitöchter, das heißt. Und die Zweite, die ist nicht beachtet worden, wenn tot. Die haben die Rede heute noch vor der Miriam und nicht vor der Odette. Und endlich in der Zelle. Das ist schon Wahnsinn.
Ja, es wird dann alles fixiert.
Ja, komplett idealisiert.
Ich immer auch als Kollegin kein Wort nehmen, was sagen und machen.
Das kannst du nicht vermachen. Das sind die Sachen, die dir wirklich selber lösen müssen.
Ja,
das sind Sachen, die du nicht kannst übernehmen.
Dass ihr, also weißt du nicht, ihr das lasst. Oder wir haben ja vielmals das Gefühl, das will ich abnehmen, indem dass ich, keine Ahnung, alles aus dem Weg schaffe oder und ich glaube, das, einfach die Achtung auch vorwärts der Kollegin, dass sie das kann tragen. Ich glaube, das entgegenbringen ist so schwierig. Also ich werde jetzt da hin. Aber ich denke einfach von, ja, wenn ich in der Weg war. Aber das umsetzen ist schon.
Es ist natürlich auch ein Muster, das, Entschuldigung, wenn ich da so eingreife, ein Muster, das dann bei dir wirken kann. Du willst irgendwas vermeiden oder etwas, du fühlst dich schlecht, wenn der anderen Person es schlecht geht.
Ja.
Ja? Das heißt, du verknüpfst dein persönliches Schicksal, dein Wohlergehen mit dem anderen, das ist unzulässig. Das heißt, du tust dich auch in den anderen Schicksal wieder verstricken. Du mischst dich ein.
Ja, mit dem nimmt ja viel auch. Es ist gut. Ja, man tut auch, wenn das einem selber passiert, dass man tut gerade Parallelen ziehen.
Richtig.
Ja, natürlich. Ja.
Und manchmal tut man, wegen dem eigenen Unwohlsein, möchte man die Person retten. Aber nicht wegen der Person selber. Es ist das eigene Unwohlsein. Und das hat wieder mit der eigenen Geschichte zu tun. Man hat sich dann in der eigenen Biografie mit Dingen verknüpft, die nicht zulässig sind, die müssen gelöst werden. Und dann löst sich auch das Problem. Weil ich kann dem anderen erst dann etwas zumuten, wenn ich selber mir auch mein Schicksal zumute. Also da muss ich mit mir selber streng und ehrlich sein. Also es kommt immer auf einen selber wieder zurück, wenn man ganz ehrlich und gewissenhaft das erforscht, sind diese falschen Verknüpfungen oder die Probleme, die man sieht, wenn man die nicht bei sich selber löst. Das heißt, nochmal zurückerinnert und mit Liebe auflöst, alles. Alle beteiligten Personen mit Liebe. Sich auf den Grundbaustein Liebe muss immer der Grundbaustein sein. Man muss deswegen das Verhalten von den Personen nicht rechtfertigen, nicht gutheißen, gar nichts. Aber die Liebe, der innere Fluss muss gewährleistet sein. Das ist das wirklich Wesentliche. Und alles andere geht einem nichts an, was die Personen tun. Das sind ja eigentlich nur Kräfte. Und oftmals sind die Kräfte nur dafür da, dass wir erzogen werden. Aber das verstehen wir ja nicht, die Hinweise oftmals. Aber der Anfang dazu wäre eben dieser Glaube an eine Weltvernunft oder eine höhere Gerechtigkeit, die ganz praktische Auswirkungen dann haben wird. Fürs eigene Wohlergehen, fürs So-Sein in der Welt. Das ist ganz, ganz wichtig. Sich dem zu nähern.
Hast du vorhin noch mal gesagt, wenn es einem, vor allem psychisch, nicht gut abschlägt, es läuft gut.
Ja.
Hat das einem mit Schimpfrecht und so was?
Ja, ja, sicher. Das ist, alle Allergie und Nervenreizungen haben damit was zu tun, dass der eigentliche Mensch und das vegetative Nervensystem in Konflikt sind. Ja, die Vernunft und die Einsicht macht was anderes als die Bequemlichkeit. Mhm. Ja, oder der Automatismus, der in seinem eigenen Körper drin ist. Die sind in Clinch miteinander.
Also ich habe das letzte Gefühl, ich habe letztes Mal zwei, drei Monate Goldstress gehabt. Dann habe ich in meinem Leben noch nie einen Autospann gehabt. Wirklich, in kürzester Zeit fürchterlich ausschlagen. Das habe ich nie gehabt. Und das hat sich dann allerdings noch wieder komplett gelöst. Das ist wirklich stressbedingt für mich.
Naja. Es kann durchaus sein, dass man dann sich nicht die genügende Verarbeitungszeit oder die Rückzugs- und Regenerationszeit nimmt, aber dass der Ehrgeiz, der persönliche Ehrgeiz und der innere Rhythmus, die sind im Clinch.
Also du musst jetzt einen Job verwerten, wenn ich zum Mal das Puzzle mache.
Nochmal bitte?
Wenn er jetzt das Problem hat mit Schuppenflechten, in sich hineinschauen, statt dass er zum Alis aufgeht.
Also, wenn du zu der Alice Gonzelmann gehst und dir das selber nicht anguckst, dann wird sie dir zwar vielleicht vorläufig helfen können, aber das Problem wird nicht gelöst sein.
Das kommt hin, ja, das ist klar.
Und das ist bei allen Arztbesuchen, ist es so. Alles, was du durch ärztliche Kunst abstellen kannst, wird in die Zukunft verlagert. Unter Umständen müssen die Kinder das dann austragen,
ja,
wenn du das so willst.
So gut.
Natürlich. Das geht dann, je subtiler du das zurücktrickst, umso mehr geht es dann in die späteren Generationen.
Ja, dann wird es ein bisschen Symptombekämpfung.
Ja,
und du hast dann im Schnitt und geschickt. Danke.
Ja, gut, jetzt müssen wir da, glaube ich.
Es ist ja eigentlich ganz einfach, oder?
Ja.
Ja, ja.
Ja. Müssen wir es nur noch machen. Wir üben jetzt.